Hallo und herzlich willkommen, moin moin, hier bei Let's Talk Science, bei unserer zweiten Folge mit dir, Tim. Hallo.
Ja, hallo.
Nachdem wir in der letzten Folge uns ja angeguckt haben, wozu du promovierst an der Philosophischen Fakultät in deinem Schwerpunktbereich, du hast es gesagt, der theoretischen Philosophie, hatte ich tatsächlich noch ein, zwei Nachfragen, die gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt gut verstanden, wie dein Forschungsalltag aussieht und ich habe auch tatsächlich einen Einblick in die philosophischen Arbeiten quasi bekommen können. Aber was ist denn eigentlich Deismus konkret und was kann ich mir jetzt darunter vorstellen, wenn Natur und Religion aufeinandertreffen, beziehungsweise ich mir das angucke? Von daher würde ich sagen, starten wir unsere zweite Folge, die ja bekannterweise sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt, mit Wissenschaftskommunikation, indem du uns einmal nochmal mitnimmst in deine Promotionsarbeit und dann schauen wir mal, dass wir uns danach mal angucken, was du überhaupt über Wissenschaftskommunikation denkst.
Ja, sehr gerne und auch hallo nochmal von mir. In der letzten Folge habe ich erzählt, wo ich mich so grob herumtreibe, ne? Also in der Epoche der Aufklärung, spätes 17. und dann eben das 18. Jahrhundert und die Themen Religion und Natur interessieren mich sehr. Und da habe ich mir vor allem eine Gruppe, ich habe sie letztes Mal schon genannt, die Deisten vorgenommen, über die ich auch schon meine Masterarbeit geschrieben habe. Der Deismus, ja, das ist so eine philosophische Strömung, es ist auch gar keine Schule jetzt, dass es da irgendwie so einen klaren Kanon gibt oder am besten auch irgendwie so einen Oberlehrer oder so, auf den sich alle beziehen. Aber es ist so eine lose Strömung von Philosophen, vor allem im Vorfeld der Aufklärung, aber eben auch noch in der Aufklärung selbst, die sich gefragt haben, wie können Vernunft und Religion, wie geht das zusammen? Man könnte vielleicht eine kürzeste Definition wagen, indem man sagt, der Deismus ist eine philosophische Strömung, die davon ausgeht, dass die Erkenntnis der Existenz Gottes und auch die Erkenntnis der moralischen Gesetze, die also ein gutes und auch gottgefälliges Leben ermöglichen, dass die allein qua Vernunft erkennbar sind oder die Erkenntnis qua Vernunft möglich ist. So. Ja, sogenannte Offenbarungszeugnisse, also die Bibel, der Koran oder die Worte des Papstes oder eines Imam, eines Rabbi. Das ist alles nachgeordnet aus Sicht dieser Denker. Entweder die entsprechen einander, ne? Also dass die Bibel wirklich vernünftig ist, dass die religiösen Schriften des Judentums oder welcher Religion auch immer vernünftig sind, sondern decken die sich. Oder aber wenn sie sich also widersprechen, wenn die Vernunft diesen Traditionen, muss man ja sagen, widerspricht, dann können wir sie auch einfach fallen lassen und wir begrenzen uns stattdessen auf eben das, was die Vernunft uns sagt. Oder auch auf das Buch der Natur, wie auch so eine schöne Formulierung aus der damaligen Zeit sagt. Und wenn das Buch der Offenbarung dem Buch der Natur widerspricht, dann sollten wir uns an dem Buch der Natur orientieren. Das sagt zum Beispiel Matthew Tindall, ist einer von den dreien, die in meiner Promotion im Zentrum stehen.
Okay, spannend. Aber ich meinte schon, heute ist das Schwerpunktthema Wissenschaftskommunikation. Das heißt, alle, die jetzt sozusagen heute eingeschaltet haben und jetzt mehr dazu wissen wollen, wie es bei dir so läuft, hören dann doch nochmal die letzte Folge oder treffen sich auf ein Käffchen mit dir zum Austausch dieser Fragestellung. Jetzt ist es ja so, dass dieser Podcast quasi aus dem Graduiertenzentrum heraus fungiert und ein Sprachrohr für dieses Zertifikatsprogramm ist, was das Graduiertenzentrum auch anbietet, zum Schwerpunktthema Wissenschaftskommunikation. Also es geht darum zu sagen, Wissenschaftskommunikation ist ein so fester Bestandteil spätestens in der Promotion, wenn nicht eigentlich auch schon früher, wenn nicht vielleicht, könnte man sagen, sobald man die Universität betritt, zumindest als Person, die Wissenschaftskommunikation betreiben kann. Kann man wahrscheinlich auch schon drüber diskutieren, was ich hier in den Raum stelle. Aber das Graduiertenzentrum hat den Fokus eben auf den Angeboten für Menschen in ihrer Promotion. Und dementsprechend ist der Podcast hier auch dazu sagen, auf der einen Seite erzählt ihr uns vielleicht von Erfahrungen, die ihr in diesem Zertifikatsprogramm selbst erlebt habt, oder auch welche Erfahrungen ihr gemacht habt in der Rolle von WissenschaftskommunikatorInnen und sozusagen der Professionalisierung dahinter. Jetzt nehme ich etwas vorweg. Du bist gar nicht in diesem Zertifikatsprogramm aktuell, bist du quasi kein Teil davon, was nicht heißt, dass du das nicht noch wirst, aber du stehst ja auch am Anfang deiner Promotion und hast erstmal geguckt, wie stelle ich mich hier auf. Du hast viele Aufgaben ohnehin als Erasmus-Beauftragter noch zusätzlich oder auch mit der Fachbibliothek und hast ja jetzt auch eine ganz großartige Förderung bewilligt bekommen. Da werden wir heute auf jeden Fall drüber reden, weil es eben auch um Wissenschaftskommunikation geht. So, jetzt habe ich viel erzählt zum Kontext grundsätzlich. In der letzten Folge, so viel will ich auch schon mal mit einnehmen oder mit reinnehmen für die Leute, die das eben vielleicht nicht gehört haben, ist auch schon klar geworden, du hast nach deinem Master ein Volontariat gemacht, das heißt, du hast eine journalistische Ausbildung gemacht, was meiner Meinung nach für externe Wissenschaftskommunikation natürlich ein riesen Mehrwert sein kann. Jetzt stelle ich am Anfang dieser Folge eigentlich immer gerne die gleiche Frage und es kommen immer ganz unterschiedliche Antworten dazu. Was ist denn für dich Wissenschaftskommunikation?
Ja, also als Philosoph hat man oft Schwierigkeiten, einfach mal jetzt so einen Satz zu sagen oder zu nennen, der jetzt irgendwie ein für alle Mal die Frage beantwortet und eine Definition liefert, die so richtig druckreif ist. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns verwandte Begriffe an und grenzen die voneinander ab, um dieser Frage irgendwie uns anzunähern, was Wissenschaftskommunikation ist. Also vielleicht könnte man so drei Begriffe nebeneinander stellen: Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus und vielleicht sowas wie Populärwissenschaft. Und ich glaube, wenn wir die voneinander abgrenzen, dann bringen wir da ein bisschen Kontur rein. Wissenschaftsjournalismus, tja, was ich betrieben habe, zum Beispiel vor allem fürs RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland, als ich nach meinem Volontariat ein Jahr als freier Journalist gearbeitet habe, da war ich nicht die Autorität, die irgendwie wissenschaftliche Erkenntnis verkündet hat, sondern ich habe Interviews geführt mit Klimawissenschaftlern, mit Psychologieprofessoren, mit wem auch immer, die verschiedensten Themen waren das, und habe die, ja, entweder natürlich Frage-Antwort-Interview, klar, so ein direktes Interview als solches denn veröffentlicht, oder ich habe deren Stimmung oder deren Stimme, manchmal auch die Stimmung, aber vor allem deren Stimme, eingesammelt und eingearbeitet in meinen Fließtext neben anderen Expertenmeinungen. Und ich habe Wissenschaftsjournalismus dabei betrieben. Die Experten und Expertinnen, die ich interviewt habe, die haben wiederum Wissenschaftskommunikation betrieben. In dem Moment, in dem sie sich halt von mir interviewen lassen und einer breiteren Leserschaft ihre Erkenntnisse oder Positionierungen, ja, zur Verfügung stellten. Das heißt, es ist immer auch die Frage des Absenders und des Adressaten irgendwie, wenn man zwischen diesen Begriffen unterscheiden möchte. Die Populärwissenschaft, ja, das ist natürlich, da schwingt immer sowas Negatives mit, ne? Generell populär, das klingt schon fast irgendwie Vulgärwissenschaft oder Vulgärphilosophie, was auch immer. Das ist gar nicht so sehr gemeint, sondern es geht mir eher um eine Veränderung vielleicht in der Priorität, die man setzt. Ne? Also so populärwissenschaftlich, da denkt man vielleicht so an Sachbücher oder man denkt vielleicht an irgendwelche Social-Media-Formate, wo denn nicht irgendwie der Psychologieprofessor höchstpersönlich etwas aus seiner Forschung in feinen Häppchen präsentiert, sondern jemand anderes, der sich das irgendwo angelesen hat, ne, der muss nicht aus der Tiefe der Forschung erst emporsteigen, sondern bei ihm ist quasi die Form oder die Vermittlung dessen kommt an erster Stelle, nämlich das Format bei Social Media, wo auch immer. Und vielleicht ist das hilfreich dabei. Also Wissenschaftskommunikation, würde ich sagen, ist logisch, aber vielleicht auch zeitlich zuerst Wissenschaft und dann Kommunikation. Zuerst forscht man geht in die Tiefe des Themas, um das es geht. Und dann fragt man sich, wie bringe ich das unter die Leute? Wie öffne ich die Fenster des Elfenbeinturms oder wie verlasse ich ihn am besten direkt? Und dann findet man Formate, findet man Medien, um das zu tun. Beim Wissenschaftsjournalisten ist klar, vielleicht ist das Medium ist zuerst da, die Zeitung, der Channel, der Sender, wie auch immer. Und dann ist die Frage, mit was für Inhalten füllen wir das hier jetzt und wie bringen wir das, wie stutzen wir das auf das Format zurecht? So. Und eine Populärwissenschaft, würde ich auch sagen, da ist die Vermittlung an allererster Stelle, auch das Maß an Komplexität wird zuerst zurückgeschraubt und vor allem eben von denen, würde ich am ehesten vielleicht sagen, kommuniziert, die das wahrscheinlich dann selbst auch gar nicht zutage gefördert haben, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. Genau wie beim Wissenschaftsjournalisten, ne? Der Journalist selbst ist nicht der Forscher. Ist immer die Frage, ne? Oft sind auch Forscher denn als Journalisten tätig oder als Moderatoren, Harald Lesch bei Terra X, Christopher Clark oder was auch immer. Und ich schreibe auch noch als Journalist, bin zeitgleich aber hier Wissenschaftler. Ich frage es natürlich auch immer, ne? Die eine und dieselbe Person kann auch in verschiedenen Kontexten eine andere Rolle wahrnehmen. Ne? Wenn Harald Lesch damals bei Alpha Centauri so irgendwie die Geschehnisse des Universums, Planetenbahn und sonst wie erklärt, was ein roter Riese ist, dann betreibt er, würde ich irgendwie auch sagen, Wissenschaftskommunikation, weil er nun mal Astronomieprofessor ist. Wenn er allerdings dann irgendwie für Terra X eine Folge irgendwie über Gendern oder so moderiert, gut, dann ist er natürlich vielleicht noch viel mehr Moderator als irgendwas anderes, aber vielleicht dann sogar Wissenschaftsjournalist.
Ja. Interessant. Eine ganz neue Definition, die wir hier, glaube ich, im Podcast so noch gar nicht vertreten hatten oder haben. Und ich habe ganz viele Gedanken dazu, weil ich habe auch gedacht, also die Hybridmöglichkeiten kenne ich zu Genüge und gibt es. Und was macht das dann mit der Person an sich? Es gibt ja tatsächlich, und da hatten wir auch schon eine Doppelfolge hier, auch Menschen, die über Wissenschaftskommunikation forschen und promovieren und dann sozusagen WissenschaftlerInnen im Bereich Wissenschaftskommunikation sind. Also dann vielleicht die Doppel-Doppel-Doppelrolle, so mehr oder weniger. Und ich habe mich auch gefragt, durch diese Abgrenzung, die du aufmachst, dadurch ja auch, ich frage mich, ob das nicht auch schon gleich eine extrem große erste Herausforderung für den Themenbereich externe Wissenschaftskommunikation ist. Also das ist, glaube ich, einer so der gängigsten Abgrenzungen, dass man erstmal sagt, es gibt interne Wissenschaftskommunikation. Habe ich auch schon ganz, ganz oft erklärt hier im Podcast, deshalb mache ich es nur ganz minimal kurz, dass man sagt, interne Wissenschaftskommunikation findet meist im eigenen Fachbereich statt. Manche sehen das sozusagen auch noch so eng, dass sie sagen, in der eigenen Spezialisierung sogar, weil mir gegenüber noch eine andere Person sitzt, die auch im Bereich Philosophie promoviert, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht auch schon irgendwo einen externen Kommunikationsanteil mit reinbringen muss, wenn die Spezialisierung so weit davon entfernt ist. Genau, manche sagen, interne Wissenschaftskommunikation kann aber durchaus auch die interdisziplinäre Kommunikation sein. Das fand ich ganz lange sehr faszinierend. Also nur weil wir alle einen akademischen Abschluss haben, heißt das noch lange nicht, dass sich ChemikerInnen mit MedizinerInnen verstehen. Die müssen überhaupt erstmal ein Vokabular miteinander finden, weil teilweise die Fachsprache schon so eigen ist, dass erst da sensibilisiert werden muss, mal umzudenken und aufeinander zuzugehen. Und externe Wissenschaftskommunikation, da verstehen ganz viele eben das drunter, dass man sagt, das ist das, was aus dem akademischen Umfeld eben heraus kommuniziert wird oder eben auch aus dem eigenen Fachbereich an andere Fachbereiche. Also es heißt jetzt nicht per se an Menschen mit nicht akademischem Hintergrund, sondern eben an Leute, die nicht in meinem eigenen Fachbereich sind. So, und jetzt frage ich mich, Stichwort Social Media. Das ist natürlich ein Thema, was mich beschäftigt, was aber auch daran liegt, dass meine Masterarbeit sich viel um Wissenschaftskommunikation auf Social Media, Schwerpunkt TikTok, beschäftigt hat. Und ich sehe total die populärwissenschaftliche Kommunikation. Also es gibt natürlich viele Leute, die sich dort aufgrund des Mediums inszenieren. Weißer Kittel, große Brille oder wie auch immer, um mit stilistischen Mitteln eine ForscherInnenrolle zu etablieren und vielleicht mit sehr stereotypen Zuschreibungen das Hinterfragen von, sind das überhaupt authentische wissenschaftliche Erkenntnisse? Sind das überhaupt wirkliche Erkenntnisse oder ist das einfach irgendwas hier, was kommuniziert wird? Das versuchen sie ja quasi durch diese Mittel und Möglichkeiten zu umgehen. So, und jetzt kommen wir zu meiner Frage. Meiner Meinung nach ist es so, und das ist natürlich eine starke Meinung, die ich da vertrete, dass genau da eigentlich Wissenschaftskommunikation greifen müsste. um dort auch vorzubeugen und eine Prävention, um auch vielleicht zu schärfen und zu sensibilisieren. Also Wissenschaftskommunikation sollte dann sich auch quasi diesen Medien gegenüber offen zeigen. Und jetzt ist dann die zweite Frage in meiner ersten Frage, schwächt es dann die Wissenschaftskommunikation ab, weil es keine Kommunikation in einem wissenschaftlichen Heft ist oder bei einem wissenschaftlich etablierten Format im Fernsehen? Wie würdest du das sehen? Was passiert dann mit der Rolle?
Also ich würde sagen, bleibt komplett gleich. Also wenn jetzt Wissenschaftskommunikation nur in wissenschaftlichen Zeitschriften stattfinden würde, wäre es ja keine wirkliche Wissenschaftskommunikation. Also die Wissenschaft würde sich dann weiterhin um sich selbst drehen. Und ob man jetzt im Frühstücksfernsehen irgendwie, was weiß ich, seine neuen Erkenntnisse auf verdauliche Art und Weise präsentiert oder bei TikTok ist, ja, ist eine Frage des Mediums und nicht eine Frage der Tätigkeit. Natürlich gibt es also verschiedene Formate, das sind die nächste Frage, ne? Formate innerhalb der Medien, lassen ein verschiedenes, unterschiedliches Maß an Ausführlichkeit zu. TikTok ist natürlich das kürzeste von allen, soweit ich weiß, was auch die Aufmerksamkeitsspanne von vielen der Konsumenten angeht oder generell, das ist ja nun mal das, worum es da geht, dass man sich da durchswipt. Und dementsprechend muss man sich fragen, gibt es einen Weg, das eigene Forschungsinteresse auf solche Snippets runterzubrechen, dass es trotzdem noch funktioniert auf so einem Portal? Ich weiß, es gibt hier auch so einen Workshop, irgendwie Wissenschaftskommunikation auf Social Media. Ich habe die letzte Ausgabe leider verpasst oder den letzten Termin, aber wenn es wieder kommt, nehme ich da auch gerne dran teil. Als Journalist habe ich natürlich auch ein bisschen in Social Media gearbeitet, Reels bei Instagram und so geschnitten, Podcasts gemacht. Also ich habe diese Formate schon so ausgetestet. TikTok habe ich noch nicht ausgetestet und ich muss auch ehrlich sagen, also als Privatmensch, ich habe es da 5 Minuten ausgehalten und dann meinen Account wieder gelöscht. Ich fand's, also das ist eine Generationssache, jetzt tue ich fast schon, als ob ich alt wäre, aber weiß ich nicht, das ist, ich, keine Ahnung, ne? Also als irgendwie im 19. Jahrhundert die Eisenbahn aufkam, waren ja auch einige völlig damit überfordert und hatten Schleudertrauma bei 30 km/h. So fühle ich mich bei TikTok. Kann auch einfach sein, dass ich mich doch dran gewöhnen müsste. Ich bin bei Instagram, bei LinkedIn und versuche da die Themen, die mich reizen oder die auch die Artikel, die ich verfasse, die auch an der Schnitt oder an der Grenze sind von Wissenschaft und Journalismus, vor allem im Philosophiemagazin, versuche die auch ansprechend da zu präsentieren, ins Schaufenster zu stellen, erreiche damit aber nicht die Menge eines viral gehenden Videos bei TikTok. So.
Ja, also auf der einen Seite kann man ja sagen, das ist ja etwas sehr Schönes. Externe Wissenschaftskommunikation ist ja nur insofern definiert, als dass es sich an ein Publikum richtet, was eben außerhalb meines Fachbereichs ist. Ob ich jetzt aber auf die Bühne gehe, wie hier bei der Science Show, oder einen Podcast mache oder einen Blog schreibe, ein Fernsehformat habe, ein Social-Media-Format habe, eine Poster-Session mache oder einfach in einer Bar bin und dort in aktive Kommunikationsaustausch gehe, das ist grundsätzlich erstmal völlig egal. Das heißt, jede wissenschaftlich arbeitende Person kann sich da, und ich finde es auch völlig legitim, dass man sagt, ich suche mir eine Möglichkeit aus, ein Mittel, meine Bühne, auf der ich mich wohlfühle und vor allen Dingen vielleicht auch die ich beherrsche. Auf der anderen Seite bin ich immer der Meinung, die zweite große Variable ist Zielgruppe. Welche Zielgruppe möchte ich erreichen und was möchte ich mit meiner Wissenschaftskommunikation erreichen? Du hast es schon gesagt, viral gehendes Video, das ist natürlich bei TikTok, kann das funktionieren, einfach weil der Algorithmus genau das auch pushen kann. Bei Snapchat funktioniert das ähnlich. Ich glaube, Snapchat ist sogar noch einen Tick kürzer angelegt als TikTok. Aber grundsätzlich finde ich das immer spannend, weil natürlich möchte oder höre ich viele Leute, die sagen, mit meiner Wissenschaftskommunikation möchte ich auch viele Menschen erreichen. Ich sehe dann schon aber auch eine Diskrepanz dessen, dass ich mich dann den Kanälen nähern muss, mit denen ich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, erreichen kann. Heißt, bei Veranstaltungen beispielsweise erreiche ich häufig, so meine Erfahrung, Menschen, die zumindest schon ein Erstinteresse haben, die aus ihrem eigenen Impuls sagen, ich möchte mich diesem Bereich nähern. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, dass Wissenschaftskommunikation, das haben wir, glaube ich, in der Pandemie auch gesehen, plötzlich einen riesen Stellenwert hatte. Es war ganz, ganz wichtig, mit der Gesellschaft zu kommunizieren und sie mitzunehmen. Und natürlich hat das dann auch das Potenzial, dass Wissenschaftskommunikation und das, was kommuniziert wird, mehr in Frage gestellt wird. Also es hat auch Herausforderungen mit sich gebracht, aus denen man ja wieder Entwicklung ziehen kann. Deshalb finde ich das grundsätzlich recht relevant zu sagen oder auch zu fragen, kann ich mir aus der Perspektive der Wissenschaftskommunikation leisten, dann nur das zu machen, worauf ich Lust habe oder was ich wissenschaftlich noch mit mir vereinbaren kann? Oder ist das wiederum nach deiner Theorie für die Wissenschaftskommunikationsperspektive total fein, aber aus der Wissenschaftsjournalismusseite nicht?
Ja, also ich habe auch tatsächlich gerade überlegt, ob man da eine Unterscheidung machen sollte. Also ein Medium oder ein journalistisches Medium kann sich natürlich nicht leisten, auf Format oder auf Portale zu verzichten, wo ein Großteil vor allem der zukünftigen Leserschaft zu Hause ist. So. Also natürlich muss man TikTok bedienen, auch um gegen all die ja teils parteipolitische Propaganda oder Fake News, was auch immer, was da alles um sich greift, um da mal gegenzusteuern. Das ist auch so eine Sache, die ich da als Erfahrung gemacht habe. Ich habe mich da eingeloggt und habe meine Interessen kundgetan, auch Politik und so weiter. Und das ist natürlich klar, was spätestens beim zweiten Swipe da für Inhalte reinkommen. So. Und um dem was entgegenzusetzen, um aufzuklären, um zu informieren, um wirklich journalistische Inhalte, die sorgfältig geprüft sind und allen journalistischen Kriterien genügen eben, um die an die Menschen zu bringen, muss man da sein. Die Frage ist, muss jetzt jede Wissenschaftskommunikation auf jedem Portal stattfinden, ist schon eine gute Frage. Auch da glaube ich, tendenziell sollte man sich da dogmatisch, kategorisch keinem Portal verweigern. Ich habe ja eben auch so die Schnittmenge zwischen Journalismus und Wissenschaftskommunikation ja schon angesprochen. Wenn man als Wissenschaftler interviewt wird von der Zeitung, dann betreibt man Wissenschaftskommunikation. Und wenn die Zeitung ein TikTok-Profil hat, dann ist man eben auch als Wissenschaftler dort vorhanden. Und das ist auch gut und richtig so. In welcher Form man das jetzt betreibt, als Institution oder Institut sogar, als Fakultät, als Universität, ja, das können diejenigen erklären, die diesen Workshop besucht haben oder ihn betreiben. Ich bin da noch interessiert zu lernen, würde aber sagen, ja, komplett dem verweigern sollte man sich auf keinen Fall.
Wir reden ja jetzt auch natürlich irgendwie, wenn wir den Blick auf Social Media richten, zumindest wenn wir jetzt TikTok herausstellen, über eine sehr junge Zielgruppe. Das finde ich auch immer spannend. Ich wurde mal vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube, es ist schon 3 Jahre her, gefragt, ja, Lief, wie machst du das denn? Was würdest du vorschlagen für ein Format, wo wir sowohl die junge Zielgruppe, aber auch RentnerInnen mit erreichen? Und ich fand es sehr amüsant, weil ich für mich dachte, schwierig. Ich würde wahrscheinlich nicht mal auf eine Handvoll Formate kommen. Also ich hatte dann 2, 3 Ideen, aber das ist einfach herausfordernd. Und natürlich versucht man gesamtgesellschaftlich heranzugehen, gerade aus dem akademischen Aspekt heraus. Hier sind ganz viele, die sagen, ja, Wissenschaftskommunikation betreibe ich aus der Intention heraus, dass hier Steuergelder hinfließen und ich möchte der Gesellschaft da auch irgendwie was zurückgeben. So. Und das ist für mich jung bis alt, das sind alle. Also ich möchte jetzt nicht nur, das ist ja so ein bisschen der Gedanke da auch dahin, Nachwuchs, Recruiting, nicht nur das soll jetzt hier Fokus sein, potenzielle ArbeiterInnen unserer Gesellschaft zu erreichen, sondern ich möchte wirklich aufklären. Ich möchte teilen, was hier für wissenschaftliche Erkenntnisse gemacht werden.
Ja.
Und das ist ja so spannend. Und dann kommt das nächste Thema auf, was ich auch sehr komplex empfinde, zu sagen, für eine externe Wissenschaftskommunikation bin ich aber immer gezwungen, auch irgendwo Abstriche zu machen in meiner wissenschaftlichen Komplexität. Also ich kann ja nicht rausgehen und denen meine fertige Dissertation in die Hand drücken und erwarten, dass das jetzt so jemand versteht. Und ich könnte nicht mal meinen Vortrag, den ich für Fachpublikum ausgearbeitet habe, präsentieren, sondern ich muss schauen, dass ich meine Sprache anpasse, dass ich vielleicht die Dinge rauskürze. Und das ist für ganz, ganz viele erstmal ein Learning. Wie mache ich das überhaupt? auch interessant, was das mit Leuten macht. Ganz am Anfang des Jahres hatten wir einen Doktoranden, der gesagt hat, das ist für mich wie so ein Backup, wenn ich mich in die Situation begebe, das auf das Simpelste runterzukürzen, was bleibt dann noch sozusagen? Fand ich sehr interessant. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ja so ein bisschen die Sorge davor, mache ich mich dann angreifbar? Also was passiert eigentlich nach meiner Kommunikation? Ich habe ja Sachen weggelassen, mehr oder weniger. So wirkt es ja auf jeden Fall. Habe ich dann noch in der Hand, was aber die RezipientInnen dann damit machen, was sie irgendwo verstehen. Wie erlebst du das?
Ja, also natürlich sind das ganz relevante Fragen und auch in der Philosophie, wie sich das da verhält, da reicht es ja zu schauen, wie beliebt ist Richard David Precht bei akademischen Philosophen? So, der lässt natürlich vieles weg. Sowieso die Frage, ob er Wissenschaftskommunikation betreibt, da er ist im engeren Sinne kein Wissenschaftler ist, aber ist er doch tief drin oder arbeitet sich tief ein in die Philosophiegeschichte, hat ja auch so einen vierbändigen Band der Philosophiegeschichte geschrieben, mit dem sicherlich auch viele unzufrieden sind, die das beruflich betreiben, die beruflich an der Uni sind und sich vielleicht auch in so ein Spezialgebiet, ne, keine Ahnung, haben sich jetzt zu Hegel spezialisiert oder so, und dann werden sie mit den Absätzen, die Precht zu Hegel da schreibt, wahrscheinlich nur Kopfschütteln, also werden dann nur Kopfschütteln für übrig haben. So, trotzdem hat er seinen Job dahingehend ja gut gemacht, weil er die Beschäftigung mit Philosophiegeschichte oder das Staunenswerte an der Evolution der philosophischen Gedanken über die Jahrhunderte, weil er das halt in die Breite der Gesellschaft getragen hat. Zumindest, dass die Leute am Rande mitkriegen, da ist wieder ein neues Buch raus, auch wenn das nicht zu seinen Bestverkauften gehört. So, und natürlich stelle ich mir diese Frage auch jederzeit. Ich stelle sie mir natürlich im Kleinen auch im Seminar, weil auch wenn ich vor Studierenden etwas erkläre oder so, oder wir gemeinsam etwas erarbeiten, muss natürlich auch vieles weggelassen werden, was die Sache noch komplizierter machen würde, aber dann nehmen sie nachher im Zweifel noch weniger nach Hause. Und ich stelle mir diese Frage, wenn ich meinen Artikel schreibe fürs Philosophie-Magazin, könnt ihr ja mal konkret machen vielleicht. Ich stelle mir diese Frage natürlich, oder ich kann sie mir stellen hier im Gespräch mit dir, als ich vorhin den Deismus definiert habe oder sowas. Also viele Deismus-Forscher würden sich da auch wahrscheinlich die Haare raufen, weil sie ein präziseres Verständnis davon haben, was sie auch schriftlich vielleicht festgelegt haben. Man könnte sagen, ja, wie verhält sich der Deismus zum Theismus? Warum sprechen manche Leute gar nicht mehr vom Deismus? John Toland, über den ich in der Masterarbeit geschrieben habe, der wird von manchen auch gar nicht mehr als Deist gekennzeichnet, weil er sich nicht zur natürlichen Religion explizit bekennt und sowas. Und all das spielt in diesem Gespräch hier überhaupt keine Rolle und würde auch jetzt viel zu weit führen. So unfassbar interessant das auch wäre, das auch mal weiter auszuführen. Vielleicht ja an anderer Stelle. Aber das musste ich halt alles weglassen, um verständlich zu bleiben. Um die Leute vielleicht dort zu erreichen, wo sie sind. Das ist ja immer so eine Worthülse, auch im Journalismus. Aber da ist halt viel Wahres dran. Mhm. Beim Philosophie-Magazin, da habe ich ja wie gesagt so eine Doppelseite. Der Verlag sitzt in Berlin, kommt alle 2 Monate raus und ich habe da so eine Doppelseite. Klassiker zum Mitnehmen heißt das. Ich habe auf der linken Seite so ein kompliziertes philosophisches Zitat irgendwie aus der Philosophiegeschichte vorstelle und dann links daneben die Relevanz für heute. Warum sollten wir uns überhaupt mit diesem Absatz beschäftigen? Erläutere und dann erkläre, was meinte der oder die Autorin damit mutmaßlich. Und auf der rechten Seite dann noch andere Formate, so, das ist eigentlich die größte Blasphemie, ein philosophisches Werk in einem Satz zusammenfassen, genannt Sprint. So, und das natürlich, da kann ich niemandem wirklich gerecht werden. Trotzdem, was natürlich mein Anspruch ist, ist kurz zusammenzufassen, warum es sich lohnt, von diesem Werk schon mal gehört zu haben oder dieses Werk auch vor allem, das ist natürlich das Beste, dann mal näher zu untersuchen. Man kann ein philosophisches Werk auch von 60 Seiten, geschweige denn von 1000 Seiten oder so, nicht in einem Satz zusammenfassen. Klar, so. Aber ich versuche das Beste aus allen Welten zusammenzutragen, mit der Folge, dass vielleicht alle Experten unzufrieden sind, aber die Leser eben wertvolle Impulse bekommen. Das ist das, worum es eigentlich geht, ja. Ja, man muss sich davon freimachen und da hat mir der Journalismus natürlich auch geholfen. Ich kämpfe immer wieder, so gerade jetzt habe ich so einen Überblick fürs Philosophie-Magazin, also so eine Doppelseite, wo ich vorstelle, was ist Deismus, und dann sind das so hübsche Köpfe, die da überall mit so kleinen Textblasen zueinander in Beziehung gesetzt werden, und natürlich mussten da einige Textblasen wieder weg, weil es einfach in den Rahmen sprengt. Natürlich gab es viele Konkretisierungen, die wieder rausgestrichen werden mussten. Und ich kämpfe natürlich dann immer dafür, dass die Dinge, die mir besonders wichtig sind, wo auch vielleicht Missverständnisse entstehen könnten oder wo ich das Gefühl habe, dieses Missverständnis besteht schon zu diesem Begriff bei denjenigen, die ihn schon kennen, diese Missverständnisse auszuräumen. Das ist immer die Sache, also zu priorisieren. So, aber Mut zur Lücke muss man haben.
Ja, und Mut zum Fehler machen, finde ich auch. Vor allen Dingen, weil sich ja auch die wissenschaftliche Person immer weiterentwickelt. Also das ist, glaube ich, so die natürlich auch eine Herausforderung. Und das kann ich auch verstehen, in dieser Corona-Pandemie war natürlich vieles am Anfang von etwas, was sich noch weiterentwickelt hat, was dann vielleicht eine Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft auch dazu bewegt hat, zu sagen, oh, irgendwie stelle ich das hier in Frage. Warum ist es gestern so und morgen so? Das kann ja gar nicht sein. Weshalb ich irgendwann gesagt habe, vielleicht ist es auch ganz relevant, nicht nur zu kommunizieren, worüber ich forsche, sondern wie Forschung funktioniert und was wissenschaftliches Arbeiten bedeutet, nämlich ein permanentes Infragestellen und ein immer wieder schauen, was gibt es für Aspekte. Also nur weil du jetzt zu einem Thema forschst, heißt es nicht, dass in 5 oder 10 Jahren eine andere Person nicht auch dieser Fragestellung mit einer eigenen, anderen Perspektive nähern kann und auch interessante wissenschaftliche Erkenntnisse herauskristallisieren wird. Und ich glaube, dieser Ansatz, wenn ich ja über mich nachdenke, ich habe den erst hier an der Universität gelernt. Ich bin nicht aus der Schule gekommen und wusste für mich, dass ich Dinge in Frage stelle, dass ich frage, warum wird wie kommuniziert, was ist da vielleicht für eine Intention dahinter und was sagen vielleicht noch 5, 6 andere Leute dazu, um für mich meinen Kern herauszufinden oder mir Gedanken zu machen, was vielleicht auch Algorithmen da gerade mit irgendwie adjustieren oder so. Und das, finde ich, ist keine zu unterschätzende Variabilität, dass man da auch sehr, sehr viel von einer Gesellschaft erwartet und voraussetzt, was man nicht voraussetzen kann, meiner Meinung nach. Und trotzdem kann ich verstehen, dass eben die Angst da ist, dass man zum Beispiel sagt, jetzt am Anfang meiner Promotion gehe ich mit der Erstthese rein, aber nach 2 Jahren habe ich dann während meiner Forschungsarbeit Aspekte irgendwie noch plötzlich mit dabei gehabt, die nochmal so ein bisschen das adjustiert haben. Das haben ja viele schon in der Hausarbeit, dass man irgendwie sagt, oh, das ist mein Titel, ich schreibe mal meine Einleitung und irgendwann hat man schon begriffen, Einleitung schreiben hilft zwar, aber die wird am Ende wahrscheinlich nochmal überarbeitet werden, weil die Arbeit sich alleine im Schreibprozess doch nochmal nach links und rechts anders verhalten kann. Was ja super spannend ist und total beflügelnd im eigentlichen Prozess, aber eben die Erkenntnisse natürlich auch in der Zeitabfolge irgendwo verändert.
Ja klar, das macht das Ganze ja auch so spannend. So. Und Wissenschaftskommunikation sollte immer auch kommunizieren und sei es indirekt, was Wissenschaft eigentlich ist. Und wir haben da ja tatsächlich so gewisse Missverständnisse in der Gesellschaft. Teilweise zu unserem Nutzen, teilweise aber auch zu unserem Schaden. Also auch so Slogans wie Follow the Science und so weiter, ja, da fragt man sich ja, welcher denn jetzt so und innerhalb der Science, welchem Vertreter dieser Science so. Also dass es in der Wissenschaft vor allem darum geht, halt gute Thesen zu vertreten so und die aber auch jederzeit widerlegbar sein müssen. Ob sie belegbar sind, ist dann doch eine andere Frage, je nachdem wie radikal man so seine Wissenschaftstheorie vertritt, aber diese Widerlegbarkeit ist wichtig und die Möglichkeit des Dissens, des Widerspruchs durch Fachkollegen, durch die Peers, ist also integraler Bestandteil der Wissenschaft. Und insofern ist es halt nicht so, dass die Wissenschaft uns erklärt, wie die Welt ist, sondern sie erklärt uns oder sie gibt uns einen Erklärungsansatz, der nach jetzigem Stand am wahrscheinlichsten behaupten kann, dass er die Wahrheit irgendwie oder einen Teil davon erkannt hat oder ergriffen hat. Es ist eine Sache der Wahrscheinlichkeit, eine Frage auch, welche Fakten, welche Messinstrumente stehen uns zur Verfügung, aber auch welche blinden Flecken haben wir eigentlich gerade und die aufzudecken. Jeder von uns hat blinde Flecke. Also es ist ja nicht so, dass man einen Wissenschaftler fragen muss und dann wissen wir ein für alle Mal, wie das so ist. Trotzdem, klar, Anfeindung gegenüber der Wissenschaft, die wahrscheinlich immer schon Bestand hatten, aber auch während der Pandemie natürlich ganz klar auftraten. Übrigens auch eine interessante Gemeinsamkeit von Journalismus und Wissenschaft, ne? Dass beide starke Anfeindungen bekamen oder erleiden mussten in der Zeit. Und ja, Klimakrise ist natürlich ein Thema für sich noch. Es gibt natürlich wissenschaftlichen Konsens oder sagen wir mal so, Überschneidungen oder, sagen wir mal so, gemeinsame, geteilte Prinzipien, die einfach eine gewisse Stabilität haben. Oder, sagen wir mal sagen, Bewertungen, Beurteilungen, die über Jahrzehnte oder teilweise Jahrhunderte immer wieder auf neue Weise vielleicht erhoben werden oder belegt werden und an denen immer noch niemand rüttelt. So. Und da kann man schon mal sagen, ja gut, dass der CO2-Ausstoß was mit globaler Erwärmung zu tun hat oder irgendwie sowas, das müssen wir jetzt nicht zutiefst in Frage stellen. Wir gucken natürlich, wie hat wer das ermittelt, erkannt, so, aber man kann auch darauf aufbauen, so. Also ne, es ist nicht anzunehmen, dass also nicht alles wird irgendwie in Frage gestellt. Alles kann irgendwie in Frage gestellt werden, alles kann widerlegt werden generell. Das heißt aber nicht, dass das auch passiert. Manche Dinge setzen sich auch einfach zumindest eine gewisse Zeit durch. So. Und das ist eben diese Ambivalenz. Ne? Vertrauen auf die Wissenschaft als Institution, gesellschaftliche Verantwortung, ne, der sie auch nachkommt, indem sie die kommuniziert, aber zugleich auch nicht blindes Vertrauen. Das ist so die Ambivalenz und manchmal misstraut man ihr, manchmal vertraut man ihr viel zu oft, je nachdem, was einem selbst gerade nützt.
Ja, also die Herausforderung sehe ich auch teilweise auch wahrscheinlich gigantisch. Und ich glaube, ich dachte jetzt gerade an unsere letzte Folge, was kann man lernen aus der Vergangenheit? Ich glaube, dieses Phänomen, dass Institutionen oder Leute oder Personengruppen gewisse Fakten in Anführungsstrichen, Themen für sich nutzen, / missbrauchen und dann aber auch wissenschaftliche Fakten ja einfach per se denen widersprechen. Also ob das jetzt ist, die Erde ist eine Scheibe oder. Also das sind ja historische Phänomene. Das ist jetzt auch nicht durch die Corona-Pandemie das erste Mal passiert, dass das in der Gesellschaft etwas ausgelöst hat. Jetzt stelle ich mir gerade wieder die Frage, die werden wir jetzt hier nicht lösen können, aber was kann man da vielleicht auch draus lernen? Also kann man sich historische Phänomene angucken, wo es eigentlich auch um Wissenschaftskommunikation in einer sehr, sehr vielleicht damals, weiß ich gar nicht, unüberlegten Form, impulsmäßig quasi intuitiv passiert ist. Jetzt ist ja Wissenschaftskommunikation, das wird sich ja immer mehr tatsächlich, wird sich das angeguckt, wie kann man am besten wo, welche Zielgruppe angucken, methodisch, mit welchen Formaten, was macht was mit welchen Leuten auf einer emotionalen Ebene und so weiter und so fort. Wie haben Gesellschaften das damals irgendwo auch gelöst? Am Ende wissen wir ja alle, dass die Erde keine Scheibe ist und haben uns da ja offensichtlich dann auch dementsprechend entwickelt. Also stelle ich mir spannend vor, wer weiß, was das noch für die Wissenschaftskommunikation parat hält, wenn da auch die Forschung dahingehend sich einfach ausbreitet. So, jetzt kommen wir aber noch zu einem Thema, was du schon in der ersten Folge angeteasert hast. Du hast ein Projekt bewilligt bekommen und da geht es auch um Wissenschaftskommunikation und Philosophie. Mhm. Erzähl mal was dazu.
Ja, also gemeinsam mit meiner Kollegin Kira Meyer und meinem Kollegen David Lauer haben wir einen Antrag gestellt auf Förderung durch den Lehrinnovationsfonds der Uni. Und zwar haben wir alle drei Standbeine im Journalismus, also sei es jetzt Radio, sei es Zeitschriften, Zeitungen. Und wir hatten die Idee, dass wir diese gewisse Nische des philosophischen Journalismus oder der journalistischen Philosophie, darüber könnte man natürlich auch lange drüber reden, wenn man in solchen Spitzfindigkeiten seine Freude hat, dass wir diese Nische unseren Studierenden näher bringen wollen. Auch, naja, einfach weil es per se natürlich unheimlich spannend ist und wir auch natürlich Kontakte gesammelt haben, Erfahrungen gesammelt haben, die wir ja zur Verfügung stellen wollen. Aber natürlich ist es auch so eine gewisse berufliche Perspektive und sei es nur als Standbein nebenbei. Ne? Also wenn man nicht Lehrer wird mit dem Philosophiestudium, klar, es gibt immer, es gibt natürlich ganz viele Kompetenzen, die man im Philosophiestudium erwirbt und die in vielen Bereichen gebraucht werden. Und wenn man sie dann entsprechend im Bewerbungsgespräch formulieren kann, dann können sie eben auch wirklich nutzen. Aber so richtig, es ist ja nicht ganz so einfach wie in anderen Fächern. So. Und wenn man dann aber sagen kann, ja, ich habe journalistische Erfahrung oder philosophisch-journalistische Erfahrung und habe die Fähigkeiten, mal so ein Essay beim Philosophie-Magazin oder irgendwie, was weiß ich, man klopft bei der Zeit an, man klopft beim Spiegel an, bei der SZ oder sogar irgendwie in der Lokalzeitung, wo die Hürden natürlich geringer sind. und bringt da irgendwie was unter oder hat da irgendwie eine Perspektive, die man teilen möchte. Und man hat das Rüstzeug, das in einem journalistischen Stil, wenn man so will, vorzutragen, dann hilft einem das wirklich. So unser Gedanke. Und offenbar denkt die Jury auch ganz ähnlich, die uns diese Förderung also ermöglicht. Das wird im Sommersemester 26 vor allem umgesetzt. Wir haben so eine kleine Einheit zu Beginn, wo wir den Studierenden also diese Formate näher bringen. Deutschlandfunk, den philosophischen Wochenkommentar zum Beispiel. Es gibt eben diese Formate im Philosophiemagazin, Impulse, Essays, das auch, was ich so mache auf meiner Doppelseite zum Beispiel. Das bringen wir denen bei, gucken, ne, wie viele Zeichen ist für welches sind für welches Format so stehen da zur Verfügung. Wie steigt man ein bei so einem Text, wie baut man den auf? Wie verliert man sich auch nicht in seiner eigenen Gedankenfigur? Wie komplex darf das Ganze sein und all sowas? Dann haben sie eine Zeit, wo sie das für sich so erarbeiten, aber auch unter Betreuung ab und an. Und am Ende haben wir noch so eine Einheit, so einen Block, wo wir externe Gäste reinholen. Die ist alles noch nicht so hundertprozentig offiziell, aber sie haben schon großes Interesse kundet. Also ich sage einfach mal, es ist von einer philosophischen Zeitschrift eine Redakteurin und das andere ist von einem philosophischen Radioformat eine Redakteurin. Die kommen dann zu Besuch. Ne? Dafür brauchen wir natürlich auch die Gelder dann, um die Fahrtkosten und so ein kleines Honorar zu erstatten. Und die gehen das dann durch mit den Studierenden, was die verfasst haben. Und natürlich lernen sie erstens wunderbar, wie man sowas verfasst, aber zweitens haben sie natürlich auch den persönlichen Kontakt dann in die Redaktion schon hinein. Und wer weiß, was sich daraus erwächst.
Ja, wir hatten in der Vorbesprechung, also das muss ich glaube ich nicht ganz so genau erklären, aber viele fragen sich natürlich immer, wie funktioniert das hier mit der Podcast-Aufzeichnung? Lernen wir uns erst hier jetzt direkt in dem Moment kennen? Es ist nahezu so, Tim musste es auch erleben, ich möchte mal ganz, ganz wenig über unsere hier eingeladenen Gäste vorab erfahren. Aber wir hatten uns auch darüber unterhalten, dass es natürlich auch eine gewisse Art von Berufsorientierung sein kann. Das ist immer wieder ein Thema, finde ich, gerade wenn man sich Studiengänge der philosophischen Fakultät anguckt, dass wenn man nicht den Weg eines Lehramtsstudiums wählt, viele sich fragen, ja, was wird man denn damit überhaupt? Mhm. Ich weiß, im Bachelor war ich auch viel damit konfrontiert, dass andere Fachbereiche dann meinten, ja, das sind die Fächer, da ist man am Ende Busfahrerin, Taxifahrerin. Ich habe das vorher nie gehört in der Schule und war dann richtig schockiert, weil ich es ganz abwertend fand und weil ich tatsächlich immer mit einer Vision, also das war bei mir vielleicht auch anders. Ich war in der 9. Klasse bei einem Gastro-Magazin in Frankfurt und ich wusste, ich möchte in den journalistischen Bereich gehen und dafür ist es klug, diese und diese Dinge zu studieren. Dementsprechend war ich quasi nicht da mit einer gewissen Orientierungslosigkeit. Aber ich habe viele kennengelernt, die gesagt haben, es sind einfach Themenfächer, die mich so interessieren. Aber ich weiß noch gar nicht wirklich, wo ich am Ende damit landen kann. Und eigentlich habe ich es immer als etwas richtig Schönes gesehen, dass wir quasi so offen ausgebildet werden. Also klar, wir haben die fachliche Kompetenz und die kann uns in unterschiedlichsten Bereichen extrem viel bringen, weil es so Tools im wissenschaftlichen Arbeiten einfach mit sich bringt, die wir dann eben erlernt haben. Deshalb aber trotzdem eine sehr schöne Sache, dass ihr dann da sagen könnt, das ist ein möglicher beruflicher Weg neben dem Lehramt, den sie dann weiterhin verfolgen können und neben auch noch anderen Möglichkeiten nach dem Studium, wenn sie sich eben auch nicht für eine wissenschaftliche Laufbahn nach dem Master entscheiden werden oder vielleicht auch sagen, nach dem Bachelor ist Schluss. Also das ist ja auch immer so ein großes Thema. Auch nach einem Bachelorstudium hat man schon einen Abschluss.
Mhm. Ja, ja, definitiv, ja. Ja, also ich kenne tatsächlich, also keiner meiner Kommilitonen fährt jetzt Taxi, das wollte ich nochmal kurz sagen, aber trotzdem ist natürlich da auch ein bisschen was dran, ne? Also ne, wenn man Jura studiert, dann ist man Jurist und kann irgendwie, also gut, muss man ja mal durchkommen, ist ja schwer genug, aber dann kannst du Anwalt sein, kannst du oder Richter werden oder was auch immer, wohin dich dann dein Weg führt. Philosophie, das Philosophiestudium ist in dem Sinne keine berufliche Ausbildung oder kein berufliches Studium in dem Sinne, dass man hinterher dann als Philosoph auf die Suche geht, auf dem Arbeitsmarkt, wo ist denn mal eine Stelle für einen Philosophen ausgeschrieben? Außer man bleibt innerhalb des wissenschaftlichen Betriebs natürlich. Das ist schon ein Unterschied zu anderen Fächern, gar keine Frage. Aber das Philosophiestudium ist für mich in erster Linie so eine Charakterbildung, wenn man so will. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Absolventen und Absolventinnen irgendwie jetzt ohne Rüstzeug da aus dem Studium entlassen, sondern die haben eine ganz geschärfte Urteilskraft. Wir haben ein Gespür für Argumentationsstrukturen, für die Unebenheiten vielleicht auch von manchen Arten der Begriffsführung, der Sprache. Wir haben einen Reichtum an Kenntnis auch über so etwas wie unser kulturelles Vermächtnis. So, ne? Ja, das lässt sich alles nicht irgendwie irgendwie auf dem Bankkonto beziffern. So. Also das ist jetzt nichts, was sich hundertprozentig sofort direkt in Geld machen lässt. Aber es ist ein Sammelsurium, ein Panorama an Kompetenzen, an Eigenschaften, die jeder Einzelne profitiert. Auch, ich würde auch sagen, viele Unternehmen profitieren, sicherlich auch viele Behörden. Und aber auch natürlich unsere Demokratie auch profitiert. Also die Fähigkeit, also muss man sich mal vorstellen, viele Menschen, das ist ja auch schwer genug, haben Schwierigkeiten, sich in ihren Gegenüber hineinzuversetzen. Ich glaube, bei uns beiden klappt es ganz gut, aber ist ja manchmal wirklich schon schwer genug. Aber in der Philosophie arbeitet man daran, sich in den Kopf von jemandem hineinzuversetzen, der irgendwie vor 350 Jahren irgendwie einen Text geschrieben hat. So, und sich zu fragen, vor welchem Hintergrund hat er das geschrieben? Vielleicht auch mit welchen biografischen Erfahrungen? Was hat er gelesen? Was hat er gedacht? Was hat er erlebt? Was hat er für Konsequenzen folgen lassen aus seinem Denken? Und diese Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, in andere Standpunkte hineinzuversetzen, die auch erstmal nicht sofort zu verwerfen, so nach dem Motto, sehe ich anders und was warte damals eigentlich für moralisch bigotte Leute irgendwie, sondern das erstmal auf sich wirken lassen, zu fragen, aha, die Position vertritt er, warum vertritt er sie, wie argumentiert er? Also das ist wirklich so eine Sache, da können wir alle von lernen.
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen. Ich habe das im Bachelor in meinem anderen Fach, also ich hatte vom Bachelor zum Master, habe ich einfach nochmal auch gewechselt, um mich da zu spezialisieren. Aber ich habe im Bachelor Europäische Ethnologie studiert und ich weiß, das hat viele extrem ernüchtert, sozusagen. Da gab es auch einen ganz langen, starken Museumsschwerpunkt. Das hat sich jetzt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen gewandelt. Aber dass sie gesagt haben, ist das das Einzige, was dann auf mich wartet, so nach dem Motto. Also deshalb kann ich sowohl das eine als auch das andere verstehen. Ich habe es immer als Riesenmöglichkeit gesehen, so frei zu sein. Ich bin aber auch sehr freiheitsliebend und zu wissen, ich arbeite nicht darauf hin, die Stellschraube im System zu sein, die jetzt hier schon klar für mich festgelegt ist. Und damit möchte ich nicht per se sagen, dass man nicht im Jura, im Medizinstudium sich natürlich auch spezialisiert. Aber für mich hat es so einen größeren Anreiz gehabt zu sagen, ob ich jetzt in eine Botschaft gehe, um da Kulturabgeordnete zu unterstützen, in die Politik, in den Journalismus, in Unternehmen, an irgendwie beratende Positionen komme, ob ich super kreativ bin, ob ich angestellt bin, ob ich frei bin. Das kann natürlich Orientierungslosigkeit unterstützen, vielleicht auch, weil es ein Überangebot dann ist. Oder es ist halt für viele auch einfach die Möglichkeit zu sagen, oh mega, ich bin nicht so festgelegt und mein beruflicher Werdegang kann auch immer noch mal wieder ein anderer sein, einfach weil ich halt diese Kernelemente für mich mitgenommen habe.
Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, was mir da auch einfällt. Also Wissenschaftskommunikation ist kein Bestandteil des Philosophiestudiums bei uns. Also es gibt in der Prüfungsordnung jetzt kein Modul Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte oder irgendwie so etwas. Aber deswegen ist ja auch unser Projekt so wichtig. Das heißt übrigens FIVICO. Also ne, jedes anständige Projekt hat ja so ein putziges Akronym und FIVICO, also Philosophie und Wissenschaftskommunikation, so wird das heißen. Und das, was wir beide ja gerade besprochen haben, ist ja die Frage, ne, was bringt man mit in die Welt, in die Betriebe, in die Behörden, in die Museen, in die Firmen, wie auch immer, mit dem Studium, das wir gemacht haben oder das wir absolviert haben. Und die Frage ist ja, die ist ja überhaupt nicht irgendwie einfach zu beantworten. Und ich glaube tatsächlich, einer der besten Wege, das zu beantworten, ist Wissenschaftskommunikation zu betreiben und zu lernen. Weil indem wir halt schon während des Studiums uns die Frage stellen, wie kommuniziere ich meine philosophischen Inhalte in die Gesellschaft? In dem Moment muss ich mich ja fragen, was hat die Gesellschaft überhaupt von dem, was wir tun? Also instrumentelles Denken so, ne, einfach nur Nutzen und Zweck und so, das ist schon aus philosophischer Perspektive auch viel zu kritisieren. Also diese Frage sollte einen nicht im Leben leiten, so. Aber trotzdem, ne, du hast die Steuergelder angesprochen und so, und auch das berufliche Fortkommen nach der Uni bringen einen dazu, sich darüber auch Gedanken machen zu müssen. Ist ja auch total spannend, aber ne? Das nur nebenbei. So, und indem wir also Wissenschaftskommunikation betreiben, fragen wir uns, was hat die Gesellschaft von uns? Warum sollte sie uns zuhören? Was habe ich ihnen zu sagen? Und das schärft ja auch das eigene Selbstbewusstsein, aber auch das eigene Selbstverständnis, um dann nach dem Studium vielleicht zu sagen, naja, ich habe diese und jene Qualitäten mitgebracht. Ich habe da übrigens schon was veröffentlicht, publiziert, in irgendeinem journalistischen Medium vielleicht auch, und gehe so gestärkt in die Welt hinaus, wissend, dass ich auch eine Gültigkeit habe. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das also viele auch vielleicht vermissen, die sich diese Fragen eben nicht schon eingehend gestellt haben. Übrigens, kleine Fußnote, ich rede andauernd jetzt hier von philosophischer Wissenschaftskommunikation und so weiter. Ob die Philosophie überhaupt eine Wissenschaft ist, das ist natürlich eine Frage, die wir auch nochmal ausführlich in der Podcast-Folge besprechen müssten. Ich habe es einfach mal so dahingestellt.
Leider sind wir am Ende, Tim. Aber das leider, weil ich jetzt so viele neue Ideen und Fragen habe. Ich finde es spannend, euer Projekt. Ich bin gespannt, was daraus entsteht und ob sich vielleicht wirklich sowas etabliert wie Module der Wissenschaftskommunikation, die meiner Meinung nach in allen Fächern bereits ja im Studium, spätestens im Master, glaube ich, Teil dessen sein sollten. Das ist was wir hier im Podcast immer wieder erleben, diesen Moment von, da bin ich Teil des Zertifikatsprogramms geworden und Wissenschaftskommunikation war für mich plötzlich nochmal was ganz anderes. Ich glaube, da hast du vielen, ja, bist du wahrscheinlich voraus durch dein Volontariat, durch diese journalistische Ausbildung, dass du da eben den Bereich Wissenschaftsjournalismus mit hast und Wissenschaftskommunikation jetzt quasi, deine Wissenschaftskommunikation davon eben auch profitiert. Also das ist, glaube ich, was Wertvolles. Wie stellst du dir denn jetzt eine Utopie deiner Wissenschaftskommunikation vor? Also wenn jetzt alles mega toll wäre, ich sage auch immer Wissenschaftskommunikation, du hast es vorhin gesagt, Demokratie, ich glaube, nee, ich sag's dir danach.
Ah,
vielleicht nehme ich es dir sonst vorweg.
Da bin ich ja gespannt. Also ich glaube, es sollte in der Wissenschaftskommunikation nicht vor allem darum gehen, oder es sollte nicht das Wichtigste sein, dass man jetzt irgendwie, was weiß ich, den Hegel versteht oder den Platon versteht. Das macht man natürlich in der Wissenschaftskommunikation oder in der philosophischen Wissenschaftskommunikation, das ist ja alles unfassbar spannend. Aber genau das ist der Punkt. Am Ende sollen nicht so einzelne Lichter nur angehen, sondern es soll so ein gewisses Gespür für die Faszination all dessen, von dem all das ein Teil ist, sollte sichtbar werden. Also ich weiß nicht, ob es in dieser Folge war oder in der letzten. Ich habe ja einmal auch darauf verwiesen, ne? Nach Platon beginnt die Philosophie mit dem Staunen. Und das Staunen ist auch das, was am Ende der Wissenschaftskommunikation stehen sollte. Das ist der Gemütszustand, dass man plötzlich denkt, Mensch, das sind ja Fragen, Antworten auf Fragen, die ich nie gestellt habe, aber von denen ich jetzt weiß, es lohnt sich, dass man sich diesen Fragen widmet. Es lohnt sich, dass ich diese Perspektive in mein Leben integriere, dass ich meine Lebensweise, mein Weltbild, meine Mentalität weite und weiß, dass diese Bewegung, diese Aktivität, diese Reflexion, dass all das es wert ist, ausgeführt und gelebt zu werden. Selbst wenn ich das nicht jetzt hundertprozentig irgendwie einen Nutzen für die Industrie, die Gesellschaft oder sonst was zuordnen kann. Es lohnt sich einfach, philosophisch zu denken, zu reflektieren, das eigene Leben zu hinterfragen, ohne dabei komplett in Verzweiflung zu geraten. Es lohnt sich zu staunen. Das würde ich sagen, ist das, was am Ende der idealen philosophischen Wissenschaftskommunikation stehen sollte. Und wie man da hinkommt, tja, ich arbeite dran.
Das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort.
Jetzt bin ich aber neugierig.
Jetzt bist du neugierig, ja. Ja, ich sage, oder ich bin der festen Überzeugung, dass um auf das zurückzukommen, was ich vorhin auch gemeint habe, wenn man es schafft, in der Wissenschaftskommunikation neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch das wissenschaftliche Arbeiten bzw. die wissenschaftliche Herangehensweise mit zu vermitteln, das auch ein großer Stellenwert für demokratiebildende Maßnahmen sein kann, weil dieses in Frage stellen, dieses auch irgendwo langsam Selbstbewusstsein für sich zu entwickeln, dass auch okay ist, Dinge in Frage stellen zu können. Also ich meinte ja schon, für mich war das so dieser Schnittpunkt Schule, Universität. Und in der Schule war ich tatsächlich eine der Personen, für die eine Lehrkraft unheimlichen Stellenwert hatte. Ich hatte erschütternde Momente, wo ich festgestellt habe, ich bin mit der Lehrkraft nicht einer Meinung. Woher kommt das? Jetzt kann man vielleicht auch sagen, ich komme aus einem recht konservativen Elternhaus und hat da vielleicht auch mal einen Moment gebraucht, um mich davon gedanklich auch selber erstmal lösen zu können und mich dabei zu finden. Und ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, natürlich haben wir hier heute auch einige Aspekte mit angesprochen, die in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem einfach verankert sind, aber auch für das Individuum selbst, glaube ich, kann Wissenschaftskommunikation extrem weiterentwickeln, klingt immer nach dem Profit. Ich meinte ja schon, es ist ein Manko meinerseits, aber ich glaube, es kann Personen schärfen und auch in unterschiedlichsten Lebenssituationen einen Stellenwert sein, dass man das irgendwo so für sich verankert, dass eben Hinterfragen erlaubt ist und dass das nichts per se Schlechtes ist. Also ich glaube, da kann man, glaube ich, auch zu ermutigen. Ich hatte das vor kurzem mal, ich fand diesen Ansatz total interessant, weil ich ihn so naheliegend fand. Die Person meinte zu mir, ja, eigentlich sind doch Kinder die, die das am allerbesten drauf haben, weil die kommen irgendwann auf die Welt und dann haben sie diese W-Phase, dieses Wieso, Weshalb, Warum. Und es kommt alles aus ihnen selbst heraus. Es ist dieses Interesse, wie funktioniert das eigentlich alles? Warum ist denn jetzt der Himmel blau und nicht rot oder wie auch immer? Und dann kam irgendwann das Gespräch darauf zurück, wann verlieren wir das? Und was ist da vielleicht auch, ich will nicht sagen Schuld dran, aber welche Schritte erleben wir in unserem Leben, dass das nicht mehr so präsent ist? Weil die Fragen sind nicht alle beantwortet. Diesen Zustand gibt es nicht. Und warum kann man nicht vielleicht da auch ansetzen und sagen, mit zukünftiger Wissenschaftskommunikation erreicht man vielleicht genau das wieder oder setzt da an und schaut sich an, was ist denn da, was greift da und wie kann man diese Begeisterung von Kindern deutlich länger, vielleicht auch bis ins Jugend-Erwachsenenalter, einfach lebendig lassen. Also dieses, ich will nicht sagen, dass wir jetzt alle ein ForscherInnen-Ich haben, aber dieses natürliche Interesse an dem, was um mich herum passiert.
Mhm. Ah, ich würde schon sagen, also je nachdem, was du jetzt mit Forscherin ich meinst.
Ja, gut.
Natürlich hat nicht jeder Lust drauf, kann ich auch voll nachvollziehen, sich den Kriterien wissenschaftlicher Sprache und Fußnotenkultur und so weiter dem zu beugen. Logisch. Also nicht, es steckt nicht in jedem ein akademischer Forscher so. Aber natürlich, wir alle haben angefangen und der Vergleich zum Kindesalter ist natürlich ganz, ganz perfekt, die Welt zu entdecken, große Augen zu machen, wenn wir etwas vorfinden, was wir noch nicht sofort einordnen können. Na, im Kopf wird das Schubladensystem quasi immer vielfältiger so. Aber irgendwann kommt man tatsächlich in einem Alter, offensichtlich, oder es tun viele, wo man denkt, ja, jetzt, ne, jetzt bin ich erwachsen, jetzt lebe ich im Zeitalter der Antworten und nicht mehr der Fragen. So, und mein Schubladensystem ist jetzt abgeschlossen, so, ist jetzt fertig. Und alles, auch alle Menschen um mich herum, ne, die ich irgendwie mit irgendwelchen Vorurteilen behaften kann, die werden dann schön beklebt und kommen in Schublade A13 oder was. Also das ist genau das, was man immer wieder auch in Gesprächen wahrnimmt. Und also ich bin da ganz bei dir, wenn die Wissenschaftskommunikation es schafft, erwachsenen Menschen das Vermögen des kindlichen Staunens wiederzugeben, wiederzubringen, dann ist das eigentlich der größte Erfolg, den man sich denken kann.
Es liegt vielleicht auch so ein bisschen, kam mir gerade auch, und dann müssen wir uns verabschieden, an der Fehlerkultur. Also ich erinnere mich, dass ich für mich irgendwann auch das Gefühl hatte, etwas nicht zu wissen, ist gesellschaftlich, ja, es ist jetzt nicht unbedingt positiv besetzt. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es in jedem Umfeld per se negativ ist, aber es ist schon ein, das weiß ich nicht. Und eigentlich ist daran ja überhaupt nichts verkehrt. Und in dem Moment zu sagen, das weiß ich nicht, aber ich frage jetzt einfach mal nach. Mhm. Wie gesagt, es gibt keine Person, die auf alle Fragen eine Antwort hat. Und wir werden immer nie ausgelernt haben sozusagen, was ja meiner Meinung nach einen gigantischen Reiz des Lebens ausmacht. Und vielleicht ist das auch ein Schlüsselelement, dass man einfach sagen muss, das normalisiert man wieder ein Stück weit, dass es nicht ganz so negativ besetzt ist für Menschen in dem Moment zu sagen, ich war jetzt bei der Science Show, habe mir diesen Vortrag angehört, aber irgendwie habe ich immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Egal, ich gehe jetzt da im Nachhinein einfach hin, weil am Ende möchte ich hier mit der Erkenntnis raus.
Ja, ist richtig. Und natürlich auch Philosophiestudium, ne? Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar genannt, paar Namen genannt, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Die Frustrationstoleranz wächst natürlich auch, weil man ist ja auch mit Texten konfrontiert, die man auch einfach nicht versteht. Sodass das Nicht-Verstehen einfach Teil des eigenen Erfahrungshorizontes wird. Und man sollte, also man braucht dieses Gefühl. Man muss auch das, also ich habe immer das Gefühl, der Umgang mit philosophischen Texten oder auch die Vermittlung davon ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwie im Hamburger Flughafen ins Flugzeug steigt, so, und es ist natürlich dann immer schlechtes Wetter und man hebt ab, man ist noch unten so in der Sphäre des Alltäglichen und dann kommt man so durch die Wolkendecke durch und dann wird man so erstmal so richtig durchgeschüttelt und als jemand, der nicht so oft geflogen ist in seinem Leben, fühle ich mich da auch nicht immer so ganz sicher bei und denke, oh, also völlig Orientierungslosigkeit, wo ist jetzt vorne, wo ist jetzt hinten und so, und dann schafft man es quasi so, dann hat man plötzlich den blauen Himmel über sich und das Licht und die Klarheit. Und so ein bisschen ist das so beim Umgang mit philosophischen Texten eben auch. Man muss durch diese Wolkendecke. Wenn man unterhalb bleibt, dann bleibt man irgendwie im Alltäglichen und in dem, was man irgendwie so als Allerweltsweisheiten sowieso schon irgendwie alles zu glauben meint. Aber man braucht diese Frustrationserfahrung, diese Verunsicherung. So, und dann ist man da oben und dann will man das irgendwie wieder unter die Leute bringen. Stichwort Wissenschaftskommunikation. Und dann muss man aber wieder durch die Wolkendecke und dann rumpelt das auch wieder eine ganze Menge in der Suche nach den eigenen Worten. Das, was man da oben entdeckt hat, vielleicht so ganz flüchtig wahrgenommen hat, das irgendwie in eigene Worte zu fassen. Und das wird dann ganz schwer, aber man schafft es trotzdem irgendwie. Man war einmal da oben, man hatte so einen Geistesblitz, hatte so eine Teilerfahrung und die hat das eigene Leben irgendwie reicher gemacht und man schafft es dann auch noch, einen Lichthauch davon, einen kleinen Funken darunter, davon zumindest wieder unter die Leute zu bringen. Und das ist es, da ist alles drin. Da ist die Fehlerkultur mit angesprochen, die Erfahrung der eigenen Grenzen mit angesprochen, aber trotzdem mit angesprochen, dass es all diese Packerei wert ist.
Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank, dass du hier heute nochmal zu Gast warst. Vielen Dank für die neuen, also für mich auf jeden Fall, neuen inputgebenden Ansichten zur Wissenschaftskommunikation. Von mir nochmal der Aufruf und die Ermutigung nach außen, alle, die Fragen haben oder die sich jetzt inspiriert fühlen, kontaktiert uns oder dich sehr, sehr gerne. Ihr findet immer alle Informationen in den Shownotes. Wenn ihr selber hier an der CAU in der Promotion steckt oder vielleicht auch überlegt anzufangen oder vielleicht auch Postdoc seid, aber irgendwie das Gefühl habt, ihr würdet gerne hier nochmal in dem Podcast auch zu Wort kommen, dann dürft ihr euch natürlich herzlich gerne auch melden. Das fand ich ganz schön, das haben wir jetzt natürlich weggelassen, aber Tim hat sich genau so aktiv gemeldet und gesagt, hey, ich habe den Podcast gehört und ich habe das Gefühl, ich würde gerne mal mit euch auch über Wissenschaftskommunikation sprechen. Und das hat uns sehr, sehr gefreut, dass das so zustande gekommen ist.
Hier reingemogelt so ein bisschen, ja.
Und dann, ich weiß noch, am Anfang meinst du ja auch, ob wir überhaupt in der zweiten Folge, und du machst ja gar nicht das Zertifikatsprogramm, also auch da nochmal nach draußen. Natürlich ist es kein Muss, dass ihr Teil dieses Programms seid, um hier zu Gast im Podcast zu sein. Überhaupt nicht, sondern hier geht es darum, was für Erfahrungen ihr im Bereich Wissenschaftskommunikation gesammelt habt oder wie wir heute einfach auch um eine kritische Herangehensweise. Was ist Wissenschaftskommunikation? Was kann es vielleicht noch werden oder sein? Genau.
Ja, vielen, vielen Dank für den Austausch, Lief. Hat mich richtig gefreut. Hat auch mir noch weitere Perspektiven eröffnet. Und natürlich auch herzlichen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören.
Wunderbar. Dann bis dann. Tschüss. Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper. Thank you.